Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Chinas Staats- und Parteichef Hu Jintao verspricht am Parteikongress der KP in Peking weiteres Wachstum und weitere Reformen. Wir berichten von der Großveranstaltung mit über 2000 Delegierten und wir reden im Tagesgespräch mit unserem Mann in Peking über den bevorstehenden Generationenwechsel an der Spitze von Partei und Staat. Die UBS in Deutschland unter Verdacht. Auf neue Art und Weise soll sie deutschen Steuersündern geholfen haben. Der Fahrplanwechsel in der Schweiz. Die Romans bekommen im Dezember den Halbstundentakt Lausanne-Genf. Und der anhaltende Bahn- und Taxistreik in Griechenland. Resultat ist ein Riesenverkehrschaos in Athen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christian Lüsche.
In China ist der 18. Parteikongress der Kommunistischen Partei im Gang. In seiner Eröffnungsrede warnte der scheidende Staats- und Parteichef Hu Jintao vor Korruption in der Partei. Er versprach den Chinesen, dass sich die Wirtschaftsleistung des Landes und die Löhne in den nächsten 8 Jahren verdoppeln würden. An dem einwöchigen Parteikongress wird die neue Führungsriege Chinas bestimmt. In Deutschland wird gegen die Schweizer Bank UBS ermittelt, wegen Verdachts auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft hat einen entsprechenden Medienbericht bestätigt. Mitarbeiter der UBS sollen demnach Kunden geholfen haben, Geld am deutschen Fiskus vorbei in die Schweiz zu schaffen, dies bis weit in das laufende Jahr hinein. Das Rote Kreuz ist von der Situation in Syrien mehr und mehr überfordert. Die humanitäre Krise in dem Land verschlimmere sich, sagte IKRK-Präsident Peter Maurer. Eine unbekannte Zahl von Menschen bekomme nicht die Hilfe, die sie brauche, obwohl der Hilfseinsatz weiter verstärkt werde. Es gebe eine Menge weißer Flecken, so Maurer, das IKRK wisse nicht, wie die aktuelle Lage in diesen Gebieten sei und wie viele Personen dort Hilfe brauchten. Laut UNO sind in Syrien 1,2 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die SBB hat ihren neuen Fahrplan vorgestellt, der ab dem 9. Dezember gilt. Es wird mehr Verbindungen geben und auch mehr Sitzplätze, wie die SBB mitteilt. Ausgebaut wird das Angebot insbesondere in der West- und in der Nordostschweiz sowie im internationalen Verkehr. In der Westschweiz fahren die Regio-Express-Züge zwischen Genf und Lausanne neu jede halbe Stunde. In der Nordostschweiz wird der Halbstundentakt zwischen Schaffhausen und Zürich eingeführt. In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit im Oktober leicht gestiegen von 2,8 auf 2,9%. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft waren Ende Monat bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren rund 126.000 Arbeitslose eingeschrieben. Zugenommen hat die Arbeitslosigkeit insbesondere in der Westschweiz und unter Ausländern. Demgegenüber ging die Jugendarbeitslosigkeit leicht zurück. Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt werden hochqualifizierte Ausländer benachteiligt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Universität Basel. Diskriminiert wurden auch jene, die ihr Studium in der Schweiz abgeschlossen hätten. Am meisten benachteiligt seien Personen aus der Türkei, aus Südosteuropa und aus Portugal. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus empfiehlt den Unternehmen, bereits bei der Stellenausschreibung und den Bewerbungsgesprächen darauf zu achten, dass Leute mit Migrationshintergrund nicht diskriminiert werden. Zwei ehemalige Spieler des Ostschweizer Fußballclubs Gossau stehen seit dem Morgen vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Den beiden wird Wettbetrug vorgeworfen. Die ehemaligen Torhüter sollen im Jahr 2009 4 Spiele des FC Gossau in der Challenge League beeinflusst und eines zu beeinflussen versucht haben. Gemäß der Anklageschrift waren sie von international tätigen Wettbetrügern angeworben worden. Nach dem Ja des griechischen Parlaments zum neuesten Sparpaket gehen die Streiks in einigen wichtigen Bereichen weiter. In der Hauptstadt Athen fahren die U-Bahn und die Stadtbahn nicht und auch die Taxifahrer streiken. Die Folge ist ein gewaltiges Verkehrschaos, wie griechische Medien berichten, denn tausende Pendler seien auf ihre Autos umgestiegen. In der Türkei ist erneut ein Flugzeug zur Landung gezwungen worden, welches auf dem Weg nach Syrien war. Nach Angaben türkischer Medien wurde die armenische Maschine durchsucht. Sie habe Hilfsgüter an Bord gehabt. Bereits im Oktober war ein armenisches Frachtflugzeug mit Hilfsgütern in der Türkei zur Landung gezwungen und kontrolliert worden.
Vor mehr als 2000 Delegierten aus allen Teilen des Landes hat Chinas Staatschef seine 10-jährige Amtszeit bilanziert, in ein gutes Licht gerückt. So positiv sehen es nicht alle. In der Kommunistischen Partei Chinas gibt es auch kritischere Töne. Wir berichten. Weitere Stichworte zur Sendung: Ermittlungen gegen die UBS in Deutschland. Zufälligerweise jetzt oder ausgerechnet jetzt. Fahrplanwechsel. Wo es warum am 9. Dezember zügiger wird. Zeugenschutzprogramme. Was wir vom Krimi kennen, wird auch in der Schweiz zur Praxis. Und Latinoland, wo in Washington die treuen Wähler Obamas wohnen und worauf sie hoffen. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.728 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 20,61 gehandelt, der Dollar zu 94,60 Rappen. Das Wetter. In der ganzen Schweiz ist es heute zeitweise sonnig. Die Temperaturen steigen im Norden auf rund 8 Grad, in den Alpentälern und im Süden auf 12 Grad. Am Freitag hat es im Flachland zuerst Nebelfelder, dann scheint überall zeitweise die Sonne. Gegen Abend ziehen aus Südwesten Regenwolken auf. Am Samstag ist es im Westen und Süden bewölkt und nass bei 11 Grad. Im Osten bleibt es mit Föhn noch trocken bei 17 Grad. Am Sonntag fällt immer wieder Regen oder Schnee bis gegen 1200 Meter. Die Höchsttemperatur liegt bei 9 Grad.
Mit großem Pomp hat die Kommunistische Partei Chinas heute ihren 18. Parteitag eröffnet. Zum Auftakt lauschten 2200 Delegierte in der großen Halle des Volkes den Worten des abtretenden Parteichefs Hu Jintao, der Rechenschaft ablegte über seine 10-jährige Amtszeit und Versprechen für die Zukunft machte. Vage Versprechen. China-Korrespondent Urs Mohr war dabei.
Die Militärkapelle auf der Tribüne des riesigen Saales schmettert Chinas Nationalhymne. Dann verbeugt sich noch Parteichef Hu Jintao kurz vor den über 2200 Delegierten. Er erklärt, er werde nicht seinen gesamten Rechenschaftsbericht verlesen, sondern nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Auch das dauert immerhin noch gut 1,5 Stunden, obwohl er bei seinem Rundschlag von der Ideologie über Innen- und Wirtschaftspolitik bis zu Chinas militärischer Verteidigung nicht in die Einzelheiten geht. Manchmal wären Details aber durchaus wünschenswert, beispielsweise beim Thema politische Reform. Hu stellt ausdrücklich politische Reformen und eine Demokratisierung in Aussicht. Nur um im nächsten Satz anzufügen, China werde niemals ein westliches Demokratiesystem einführen, am Machtmonopol der KP werde nicht gerüttelt. Da hätte man schon gern gewusst, wie die herrschende Partei sich das denn vorstellt. Ähnlich auch bei der Korruption. Wenn der Kampf gegen die Korruption erfolglos bleibe, sei das verhängnisvoll für die Partei und könne sogar zum Zusammenbruch von Partei und Staat führen, warnt Hu. Das Problem ist nur, dass er selbst und auch andere Mitglieder der Parteispitze mit wörtlich genau dieser Formulierung seit Jahren immer wieder gegen das wohl größte Krebsübel Chinas gewettert haben. Was die Partei denn nun Neues unternehmen will, um die Korruption bis in ihre eigene höchste Führung hinein endlich loszuwerden, sagt Hu aber nicht. Insgesamt aber schlägt er eher positive Noten an in seinem Bericht. Er erinnert daran, dass China in seiner Amtszeit zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen ist. Jetzt, so Hu unter brausendem Beifall weiter, gelte es, die Gelegenheit beim Schopf zu packen, dann werde unter der neuen Führung das ganze chinesische Volk bis zum Jahr 2020 zu einem sogenannten moderaten Wohlstand gelangen.
Dass der Parteichef eine überwiegend positive Bilanz seiner Amtszeit zog, war zu erwarten. Doch es gibt auch andere Stimmen, sogar innerhalb des Machtapparats. Zum Beispiel Deng Yuwen. Der 44-Jährige ist Redaktor der Zeitung der Zentralen Parteischule in Peking. In einem Artikel im Internet warf er dem Team von Hu Jintao und Regierungschef Wen Jiabao vor, in den letzten 10 Jahren mehr Probleme geschaffen als gelöst zu haben. Urs Morf hat den mutigen Kritiker getroffen.
Deng ist eine Art halber Maulkorb verpasst worden. Von einem verlorenen Jahrzehnt darf er nicht mehr schreiben oder reden und auch seine 10 Kernpunkte der Kritik nicht mehr so auflisten wie in seinem zensurierten Internetartikel, auch nicht im Radiointerview. Dass die interessierte Öffentlichkeit ständig über politische Reformen und Demokratisierung diskutiere, könne er nur als Hinweis darauf interpretieren, dass die Regierung genau auf diesem Gebiet keine gute Arbeit geleistet habe. Deng spricht zögerlich, er wägt seine Worte genau ab, umschreibt manchmal mehr als zu beschreiben. Der leicht graumelierte schaut schalkhaft hinter der runden Metallrahmenbrille hervor. Eigentlich sei es ganz einfach, sagt er. Für die Rechtmäßigkeit und Akzeptanz einer Herrschaft gebe es 2 Kriterien. Zum einen stellt sich die Frage, ob eine Regierung es schafft, die Wirtschaft zu entwickeln. Zum anderen, ob sie es schafft, die wirklichen Interessen des Volkes zu verstehen und auch durchzusetzen. Das erste Kriterium erfülle Chinas Regierung trotz manchen Fehlentwicklungen mehrheitlich gut. Beim zweiten sei ihre Leistung bisher aber eben gar nicht befriedigend. Es gebe doch eine ganz natürliche Entwicklung, fährt Deng fort. Wenn die Regierung einmal so weit gekommen ist, dass sie mir genügend zu essen verschaffen kann, so will ich doch automatisch bald noch etwas anderes, nämlich mitreden dürfen. Wenn man mich dann nicht frei reden lässt, so werde ich aber sicher nicht glücklich sein. Genau an diesem Zeitpunkt sei China aber heute angelangt. Darum seien 2 politische Reformschritte dringend nötig. Am wichtigsten sei eine Reform beim Umsetzen politischer Entscheide, beim Umgang mit den Menschen. Bei wichtigen Entscheiden müsse die Regierung die Bevölkerung nach ihrer Meinung fragen. Die 2. Reform betreffe die Dorf- und Stadtregierungen, sagt Deng. Diese seien wichtig, weil in China gerade eben auch viele Amtsmissbräuche genau auf dieser lokalen Ebene vorkämen, weit weg von der Zentralregierung. Darum müsse die Allmacht der Lokalregierungen beschnitten werden. Das beste Mittel dazu, so Deng, wären demokratische Wahlen auf der lokalen Ebene. Dass Meinungsfreiheit und freie Lokalwahlen das Machtmonopol der Partei gefährden könnten, bestreitet Deng. Die kommunistische Partei habe genügend Mittel und Kraft, um die Lage kontrollieren zu können. Wenn sie aber keine politischen Reformen zulasse, so wäre mittelfristig die Legitimität ihrer Herrschaft in Gefahr. Noch aber glaubt der Kritiker Deng daran, dass die Partei sich erneuern kann.
Urs Morf, unser Mann in Peking, ist um 1 heute auch Gast im Tagesgespräch. Die neuen Vorwürfe aus Deutschland sind happig. Auf neue Art und Weise und bis ins laufende Jahr hinein sollen Mitarbeiter der Grossbank UBS deutschen Steuersündern geholfen haben, ihr Geld in die Schweiz zu schaffen. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft bestätigt, dass sie seit März ermittle und auch die deutsche Finanzmarktaufsicht geht den Vorwürfen nach. Klaus Ammann.
Peter Lindt von der Staatsanwaltschaft Mannheim bestätigt, dass seine Behörde gegen unbekannte Verantwortliche der UBS Deutschland ermittle.
Es besteht hierbei der Verdacht der Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Mitarbeiter der Bank sollen deutschen Anlegern dabei geholfen haben, Gelder am deutschen Fiskus vorbei in die Schweiz zu transferieren.
Bereits im März habe die Staatsanwaltschaft auf einen Hinweis von Finanzbeamten die Ermittlungen aufgenommen. Im Mai dann habe sie UBS-Büros in Frankfurt durchsucht, sagt Peter Linz.
Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial, insbesondere elektronische Daten, gesichert. Derzeit ist die Steuerfahndungsstelle Mannheim, die für uns die Ermittlungen führt, dabei, diese Daten auszuwerten.
Auch die deutsche Finanzmarktaufsicht BaFin untersuche unterdessen den Sachverhalt, sagt Peter Linz. Die BaFin selbst will gegenüber Schweizer Radio allerdings keine Stellung nehmen. Wie die Steuerflucht konkret funktioniert haben soll, dazu will der Staatsanwalt heute nichts sagen. Die Zeitung Stuttgarter Nachrichten, die den Fall öffentlich gemacht hat, will aber wissen, dass es sich um eine neue Art der Steuerflucht handle. Deutsche Steuersünder hätten demnach in der Schweiz Kredite bezogen, auf Konti in der Schweiz. Die Abzahlung der Kredite sei dann mit Geld aus Deutschland über ein internes Konto der UBS gelaufen, ohne dass die Namen der Kreditnehmer irgendwo festgehalten worden seien. Steueranwalt Thomas Koblenzer betreut Deutsche mit Guthaben in der Schweiz.
Ich selbst habe also von dieser Variante bislang noch nichts gehört. Finde sie auf den ersten Blick relativ interessant, in Anführungsstrichen, und kann mir durchaus vorstellen, dass es solche Varianten gibt.
In Frage komme diese Variante womöglich für Deutsche, die Immobilien in der Schweiz erwerben wollen, ohne das in Deutschland zu deklarieren. Und warum ist diese Variante bisher nicht aufgefallen? Steueranwalt Koblenzer.
Das könnte damit zusammenhängen, dass bislang nur recherchiert wurden, eben Konten in der Schweiz, die in irgendeiner Form einen direkten Geldtransfer aus Deutschland aufweisen.
Folglich sind solche Fälle auch auf den viel zitierten Daten-CDs nicht ohne zusätzliche Ermittlungen feststellbar. Die UBS selbst hält in einer Mitteilung fest, sie kooperiere mit den Behörden. Aber
interne Abklärungen zu den konkreten Vorwürfen haben keinerlei Hinweise auf ein Fehlverhalten von UBS Deutschland AG zutage gefördert.
Nach wie vor gilt die Unschuldsvermutung. Ob sich der happige Verdacht erhärtet, ist offen. Im Februar hat dieselbe Mannheimer Staatsanwaltschaft eine mehrjährige Untersuchung gegen UBS-Mitarbeiter wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung fallen gelassen. Mangels hinreichenden Tatverdachts, wie es damals hieß.
Klaus Ammann über neue juristische Probleme für die UBS in Deutschland. Ausgerechnet jetzt oder zufälligerweise jetzt? Frage an Fritz Dinkelmann in Berlin. Wie schätzen Sie das ein?
Die Mannheimer Staatsanwaltschaft und die baden-württembergischen Steuerfahnder ermitteln seit Mai. Dass jetzt etwas durchgesickert ist davon, ausgerechnet jetzt, Tage bevor die deutsche Länderkammer das Steuerabkommen absegnet oder eben beerdigt, das ist kein Zufall, das ist Politik und zwar sozialdemokratische. Der baden-württembergische Finanzminister Nils Schmidt, ein Sozialdemokrat, hat sich vor wenigen Stunden dann auch schon entsprechend geäußert. Ich zitiere: Alles, was das Vertrauen in die Schweizer Banken untergräbt, versetzt dem Abkommen in dieser Form den Todesstoß. Ein Todesstoß, den Finanzminister Wolfgang Schäuble wohl vorausgesehen hat, als er vor Wochen fast deprimiert in einer Debatte sagte, dieses Steuerabkommen sei noch nicht ganz mausetot. Nun, jetzt gibt es einen Verdacht, der genügt, um diesem Abkommen eben diesen Todesstoß zu versetzen.
Die Einschätzung von Fritz Dinkelmann. Kurz nach dem Samichlaus bringt auch die SBB Geschenke für ihre Passagiere. Auf den Fahrplanwechsel vom 9. Dezember hin bietet sie viel mehr Züge und Sitzplätze an, vor allem in den Ballungsgebieten. Am meisten bekommt die Romandie. Mit gutem Grund, wie Patrick Mühlhauser weiß.
Mit der Wirtschaft ist in der Genfersee-Region auch die Bevölkerung stark gewachsen. Vor allem zwischen Lausanne und Genf sind die Züge in der Stoßzeit übervoll, zum Ärger der Passagiere.
Ich glaube, es ist sehr schnell saturé pendant les heures de pointe.
Ich glaube, es gibt des places, toujours un peu de place, même si les trains sont remplis.
Vor allem in den Stoßzeiten seien die Züge rasch gefüllt, meint ein junger Mann. Doch meistens finde man vorne und hinten im Zug noch Platz, sagt ein anderer. Die Westschweiz hat großen Rückstand im öffentlichen Verkehr. Nun will die SBB diesen wettmachen, wie Janine Bio, Leiterin SBB Personenverkehr, sagt.
Wir haben massiv ausgebaut. Es gibt einen Halbstundentakt zwischen Brieg und Genf Flughafen. Vor allem zwischen Lausanne und Genf werden massiv mehr Verbindungen da sein. 13 neue doppelstöckige Züge werden verkehren auf den Regionalstrecken und das bringt Entlastung.
Fernverkehrszüge verkürzen zudem die Fahrzeit zwischen dem Wallis und Genf um 11 Minuten. Mit der Einführung des Horaire Romandie ändert in der Westschweiz jeder zweite Zug seine Abfahrtszeiten.
Ich glaube aber, dass nach 2-3 Wochen sich das gut eingespielt hat. Und gemäß dem Vorbild aus der S-Bahn Zürich versuchen wir natürlich in der Swiss Romand unser Bestes zu geben und wirklich einen optimalen Betrieb abzuwickeln.
Sagt Janine Pio. Dass die SBB besonders in urbanen Regionen aufrüstet, hat gute Gründe. Sie rechnet dort bis 2030 mit viel mehr Passagieren, in Ballungszentren wie Genf oder Zürich gar mit doppelt so vielen. Deshalb wird auch auf der Strecke Schaffhausen und Zürich der Halbstundentakt eingeführt, mit Halt in Bülach und stündlich auch in Oerlikon. Auch zwischen Winterthur und Zürich wird morgens die Kapazität erhöht. Am Bahnhof Lausanne reagieren die Passagiere positiv auf den Fahrplanwechsel. Vor allem der Halbstundentakt im Regionalverkehr zwischen Lausanne und Genf freut diese Passagiere, die nach Morges und Nyon reisen.
Ça renforce le temps, quoi, ça va aller plus vite.
Alors c'est parfait.
D'accord, c'est excellent, écoutez. Ouais, c'est encore mieux, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Que des bonnes nouvelles ce matin. Je suis très content.
Nun geht es noch schneller, das sei perfekt, meint eine Frau. Nur gute Nachrichten heute Morgen, findet ein junger Mann.
12.51 Uhr, 9 Minuten vor 1. Das sind Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Das ist Rendezvous 12:30 on air und ab 13:30 online. rendezvous.drs.ch. Untertauchen mit einem neuen Namen und einer fiktiven Vergangenheit, das ist ab nächstem Jahr auch in der Schweiz möglich. Für Zeuginnen und Zeugen, die in wichtigen Prozessen aussagen und darum gefährdet sind. Nach jahrelangen Vorbereitungen startet der Bund ein nationales Zeugenschutzprogramm. Wie es funktioniert? Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Der reuige Mafiosi, der vor Gericht das Gesetz des Schweigens bricht, muss um sein Leben fürchten. Genauso die Zeugen von Kriegsverbrechen oder Frauen, die zur Prostitution gezwungen wurden und gegen einen Menschenhändlerring aussagen. Auch sie müssen mit brutalen Racheakten rechnen, weiß Adrian Lopsiger vom Bundesamt für Polizei.
Diese Frauen haben oft Kinder im Ausland, die unter Umständen eben als Geiseln genommen werden können. Und deshalb muss immer dafür gesorgt werden, dass eben die Schutzmaßnahmen in der Schweiz mit jenen im Ausland abgestimmt werden können.
Mit dem neuen nationalen Zeugenschutzprogramm kann die Polizei die Aussagewilligen jetzt effektiv schützen. Im Minimalfall wird die Wohnung des Zeugen mit Überwachungskameras oder besseren Türen gesichert. Im Extremfall wird die Zeugin mit einer völlig neuen Identität versehen.
Das bedeutet nicht nur, dass sie den Wohnsitz wechselt, sondern eben, dass sie alle Daten, die auf ihre Person hinweisen, den Namen, die Registereinträge, alles, was auf sie führen könnte, auf eine neue Persönlichkeit ausstellen.
Die Zeugen werden unter neuer Identität in einer anderen Stadt, in einem anderen Kanton platziert. In besonders heiklen Fällen werden die Zeugen gar ins Ausland gebracht.
Wir haben mit den ausländischen Zeugenschutzstellen Kontakt und es ist klar, dass wir gegenseitig auch Personen austauschen können, um sie eben im Ausland zu schützen.
5'000 bis 150'000 Franken pro Jahr kostet ein Zeugenschutzfall, je nachdem, ob man eine Einzelperson oder eine ganze Familie schützen muss. Auf großem Fuß lebe es sich mit einer verdeckten Identität aber nicht, betont Lopsiger vom Bundesamt für Polizei.
Es ist nicht so, dass man die geschützten Personen belohnt. Sie müssen auch eine gewisse Entbehrung auf sich nehmen. Sie müssen sich auch bewusst sein, dass sie eben auch auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geschützt werden, und das erfordert eben auch eine gewisse Bescheidenheit im Lebensstil.
Entspannt sich die Gefährdungssituation, dann wird der Zeugenschutz abgebaut oder gar ganz aufgehoben. Die neue Zeugenschutzstelle rechnet mit bis zu 15 Fällen pro Jahr.
Ihnen hat Barack Obama einen guten Teil des Sieges zu verdanken, den Hispanics, der spanisch sprechenden Minderheit der USA. Sie haben bei den Präsidentschaftswahlen überwiegend Barack Obama gewählt und jetzt erwarten Sie, dass er sich für Sie einsetzt. Ruth Wittwer fragte in Washington nach, wo der Schuh drückt.
This is Columbia Heights. Doors open outside.
Die Untergrundbahn hält in Columbia Heights, ein Quartier in Washington, D.C., in dem etwa jeder dritte Einwohner aus Mittel- oder Lateinamerika stammt. Die Rolltreppe führt aus dem Untergrund steil nach oben, mitten auf eine befahrene Kreuzung. Es ist der Tag nach der Präsidentschaftswahl. Doch viel zu spüren bekommt man davon nicht. Keine Fahnen, keine Plakate, keine Kleber, nichts. Doch was der junge Mann mit der roten Mütze beim Herbeieilen ins Radiomikrofon sagt, bekommt man hier oft zu hören.
Obama, I like Obama.
Er schätze Obama und er habe ihm seine Stimme gegeben. Die hat er auch von der Dame erhalten, die gerade aus einem kleinen Laden kommt. Sie stellt ihre schwere Einkaufstasche ab und sagt, sie sei sehr zufrieden mit dem Wahlausgang.
Bueno, estoy contenta porque ganó Obama. Y espero que haya mucho trabajo.
Und sie hoffe, sagt die Dame mit der Einkaufstasche, dass Obama nun endlich dafür sorge, dass neue Stellen geschaffen werden. In den USA liegt die Arbeitslosenquote für Hispanics bei 10%, 2% höher als der Schnitt. Auch die Dame hat zurzeit keine Stelle.
No tengo 2 años de buscar trabajo y no hay. No sé si por mi edad que la gente ve.
Schauen Sie, wer stellt schon eine über 50 Jahre alte Frau ein? Die nehmen lieber eine jüngere. Hoffentlich könne Obama da helfen. Die Erwartungen an den Präsidenten sind hoch in Columbia Heights, auch bei diesem Mann.
I expect that he gonna make true the promise that he made last 4 years ago. He said the immigration reform, and we hope this thing he gonna make that.
Er sagt, die Hispanics erwarteten von Barack Obama, dass er nun endlich das Versprechen einlöse, das er schon lange vor der letzten Wahl gemacht hat, das Einwanderungsgesetz reformieren. Er hat das nicht nur auf die lange Bank geschoben, Obama hat auch so viele Immigranten ausschaffen lassen wie kein anderer US-Präsident vor ihm. Erst kurz vor der Wahl ließ er die Ausschaffung junger Menschen sistieren. Das gehe so nicht weiter. Nun müsse das Reformvorhaben angepackt werden, fordern viele Hispanics. Die meisten haben Obama ihre Stimme trotz dieses gebrochenen Versprechens wieder gegeben. So wie diese Frau, die ihr Kind im Kinderwagen spazieren führt. Obama habe zwar nicht alles gehalten, was er versprochen habe. Aber der andere, und damit meint sie den republikanischen Herausforderer von Obama, Mitt Romney, wäre noch viel schlimmer. Immerhin habe der Präsident die Gesundheitsreform realisiert. Obama sei zudem kein Rassist, erklärt sie, nicht so wie Romney.
Er no habla de racismo, no habla de nada. Y en cambio el otro sí. El otro no quiere pues hispano, no quiere nada.
Mitt Romney hat es sich mit vielen Latinos verscherzt, als er im Vorwahlkampf eine straffere Einwanderungspolitik gefordert hatte. Er wollte damit nur den rechten Flügel der Republikaner beruhigen. Ein eleganter Mann kommt des Weges, in einem dunklen Mantel, und er weiß nicht so recht, was er sagen soll.
The great thing about America is your vote's private.
Das Schöne am US-Wahlsystem sei, die Stimme sei geheim. Er hat Obama vermutlich nicht gewählt.
Das war eine Reportage von Ruth Wittwer aus Washington. Gleich eins, Stoff fürs Tagesgespräch, der Parteikongress von Chinas Kommunisten. An die Spitze von Partei und Staat kommt eine neue Generation. Tagesgespräch im ersten und vierten, nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Christian Lüsche.
In China ist der 18. Kongress der Kommunistischen Partei eröffnet worden. An dem einwöchigen Parteikongress wird die neue Führungsriege Chinas bestimmt. In Deutschland wird gegen die Schweizer Bank UBS ermittelt wegen Verdachts auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Laut UBS ergab eine interne Abklärung keinerlei Hinweise auf ein Fehlverhalten von UBS Deutschland. Die SBB hat ihren neuen Fahrplan vorgestellt. Ab dem 9. Dezember gibt es mehr Verbindungen und mehr Sitzplätze, insbesondere in der West- und in der Nordostschweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.